Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends, kommentiert und diskutiert. Der Digitalk wird Ihnen präsentiert vom Comparis Price Finder. Dem Vergleich für Unterhaltungselektronik auf dem Handy.
Herzlich willkommen zum allerersten Digitalk vom Tagesanzeiger. Ich bin Roger Zeri.
Ich bin Matthias Schüssler.
Wir bringen euch jede Woche die wichtigsten News und Trends aus der digitalen Welt. Und weil es aber eher langweilig wäre, wenn da nur Journeys reden würden, haben wir zwei kompetente und spannende Gäste eingeladen, die wir an dieser Stelle ebenfalls herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Matthias Ebi und Matthias Leisi. Dich, Matthias Ebi, kann man ja als Internetpionier von der Schweiz bezeichnen. Du hast Mitte 90er Jahre einen der ersten Internet-Service-Provider gegründet. Eine Firma, die du heute nicht mehr hast. Du hast heute eine neue Firma, die heisst FutureLab. Kannst du ganz kurz sagen, was ihr macht?
Ja, wir sind im Bereich Softwareentwicklung tätig. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, innovative Applikationen im Bereich Telekommunikation und Internet zu entwickeln und dann vor allem den grossen Telekom-Provider zu verkaufen.
Matthias Leisi, du bist ebenfalls schon seit einigen Jahren in der IT-Branche unterwegs. Unter anderem bist du ein paar Jahre Präsident der CIUG. Kannst du ganz kurz sagen, was CIUG macht und was du heute machst?
Ja, also ich bin eigentlich nur ein Jahr Präsident von der CIUG, von der Swiss Internet User Group. Die Swiss Internet User Group setzt sich für die Wahrung der digitalen Bürgerrechte ein.
Also ihr seid so eine Art Konsumentenschutz für Internet-User?
Jemand hat mal böse gesagt, der TCS von den Internet-Usern, das ist noch ein bisschen arg
gross. Also
das
hat es überhaupt nicht abschätzen gemeint.
Aber Konsumentenschutzorganisationen, mit denen arbeitet CIUG durchaus zusammen.
Ein Teil von unserem Podcast ist das Goodie. Mit dem fangen wir an. Das ist etwas, was uns Gäste mitbringen. Das ist irgendeine Fundstelle aus dem Internet. Irgendetwas Lustiges, etwas Absurdes, etwas Abstruses. Ich habe mal eins gefunden, vielleicht rein zur Illustration, was das könnte so sein. Das ist eine Webseite, die heisst bestrejectedadvertising.com. Dort findet man alles so Werbekampagnen, die vom Kunden offenbar dann nicht so ganz geschätzt worden sind und in dem Fall im Kübel und gleichzeitig auch im Internet gelandet sind. Wer will von unseren beiden Gästen sein Goodie zuerst vorstellen?
Ich habe ein Hightech-Goodie von dieser Woche, wo mir eigentlich wahnsinnig wirklich Eindruck gemacht hat. Ich bin letzten Sonntag zur Nacht an beiden Unterarmen operiert worden, weil ich es gebrochen habe, mit einem Titanplättchen, wo die Knochen wieder zusammengeschraubt worden sind. Wenn es das nicht gibt, so simpel, dass das Ding tönt, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht da sitzen, sondern irgendwie mit zwei Gips gefüttert werden, irgendwo in einem Stuhl sitzen. Aber da das mit Internet nicht schwierig viel zu tun hat, sondern nur in Anführungszeichen mit Hightech, habe ich gleich noch einen Link mitgebracht. Das ist eine Seite, wo man ganz eine einfache Kopfrechnungsaufgabe machen kann mit zufälligen Zahlen, die man sich selber aussucht. Und die Seite einem dann voraus, welche Zahlen, dass man sich gemerkt hat. Und wenn das jetzt wie Magie tönt, dann muss man das einfach selber ausprobieren. Es ist wirklich wie Magie.
Matthias Leisi, dein Goodie?
Ist sehr ein banales Goodie, das ich mir für diese Woche ausgesucht habe. Nämlich habe ich am Wochenende tatsächlich versucht, ein Sudoku zu lösen, das ich schlicht und einfach nicht fertig gebracht habe, selber zu lösen. Und das hat mich so fuchsteufelswild gemacht, dass ich mich an Google dran gesetzt habe und diverses an Sudoku-Solvern gefunden habe, die mir helfen oder geholfen haben, das vertragte Ding zu lösen.
Die URL von allen Goodies findet ihr übrigens auf tagi.ch/digitalk.
Ja, wunderbar, vielen Dank. Wir wollen ja auch über die News reden, die diese Woche passiert sind. Und ich glaube, eine Frage, die wir nicht stellen müssen, ist, was ist das Wichtigste oder das Ereignis gewesen, das am meisten Wellen geworfen hat diese Woche? Ist sicher die Tatsache, dass Google YouTube gekauft hat. 1,65 Milliarden Dollar, bis über 2 Milliarden Franken für eine Firma, die aus Filmchen besteht, in schlechter Auflösung, wo Leute in Unterhose in ihrem Schlafzimmer tanzen oder so irgendwie. Und bis jetzt keiner aber Geld verdient hat. Aus Bertelsmann, der Chef von Bertelsmann, hat ganz klar gesagt, das ist eine neue Internetblase. Die Börse macht im Moment noch mit, Was meinen Sie, ist das wirklich Bubble 2.0?
Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Bubble 2.0 ist. Es ist sicher ein stolzer Preis für eine Firma, die noch keinen Umsatz gemacht hat. Also betriebswirtschaftlich nach herkömmlichen Rechnungsmodellen würde man das nie ausgeben für die Firma. Hankerum ist Google mit ihrem eigenen Videodienst, ihrem Google Video, nicht wirklich vom Fleck gekommen gegen YouTube. Auch weil YouTube den richtigen Zeitpunkt gehabt hat und den Drive bekommen hat, und die Leute können an sich binden.
Also ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass da irgendwie ein Businessplan dahinter steht, wo man klassisch können rechnen und sagen, oh, das kommt dann in 3 Jahren und dann haben wir da ein Payback auf das Investment oder so. Ich denke, es sind eher strategische Überlegungen im Sinne von the winner takes it all. Das sehen wir sehr gut im Internet, überall. Wer kennt schon einen anderen Buchladen als Amazon? Will da niemandem Unrecht tun, aber es ist eine Realität. Wer kennt eine andere Suchmaschine außer Google? Wer kennt ein anderes Videoportal? Es gibt einen Haufen andere. Es hat einen Haufen andere gegeben, wie es erwähnt wurde. Google hat auch eins gehabt. Und trotzdem haben alle nur von YouTube geredet. Und dann ist es natürlich schon so, dass wenn man dann mal die Search Engine ist, wo sämtliche Suchabfragen praktisch darüber ablaufen, hat Google zumindest in dieser ersten Version gezeigt, dass sie in der Lage sind, aus dem auch Geld rauszuholen und durchaus ordentliche Erträge zu schreiben. Man muss auch sehen, das ist nicht Geld, das ist ein reiner Aktiendeal, also mit anderen Worten, von dem Papier, das Google selber gedruckt hat, wo die Börse irgendwann mal gesagt hat, wie viel das wert ist, hat man ein paar von diesen Papieren weggegeben. Das kann man nicht vergleichen mit einer Firma, die Erträge erwirtschaftet und dann wirklich Cash von A nach B überweist. In dem Sinn hat man mit einer Seifenblase eine andere gekauft. Ich glaube nicht, dass Google jetzt, selbst wenn nichts daraus wird, sich da irgendwie vorausgehabt hat über die Masse. Was ist Kapitalisierung im Moment?
Über 130 Milliarden Dollar.
Also wenn man das in dem Prozentsatz anschaut, muss man sagen, ja, allein für die Publicity, die Google, wir reden auch wieder darüber,
so
die ein paar Wochen gehabt hat und die Aufmerksamkeit, ist es das möglicherweise alle
Welt. Und dazu, dass Google auch auf schon fast astronomisch anmutende Geldmengen sitzt, wo ja dazu führt, dass sie im Moment allenfalls als Investmentgesellschaft eingestuft würden, was dann von der Börsenaufsicht folgen würde, nach sich ziehen. Mhm. Wo Google dann eben nicht mehr so diskret könnte arbeiten, sondern wesentlich mehr müsste über sich selber erzählen.
Der Herr Ballmer, seines Zeichens ja CEO von Microsoft, hat gesagt, wenn man glaubt, dass YouTube wirklich die Zukunft vom Fernsehen ist, dann ist 1,6 Milliarden okay.
Er ist bekannt dafür, dass er gerne ein bisschen täubeln Mehr erzählt sich, dass er ab und zu mal einen Stuhl verschlägt, wenn er Mitarbeiter kündet.
Speziell, wenn er zu Google geht.
Genau. Oder ist ein bisschen plakativ, wenn man sagt, dass YouTube die Zukunft des Fernsehens ist. Was sicher die Zukunft des Fernsehens ist, ist, dass Fernsehen nicht mehr zwingend an einem einzigen Zeitstrahl aufgehängt wird, für die Schweiz von der Frau Deltor vorgegeben wird, sondern dass man es ähnlich wie man sich halt einen Podcast abladet, man sich nicht einfach ein Video abladet, sondern eine gewisse Infrastruktur hat, eine gewisse Logik hat, ein paar Applikationen hat, die nach dem eigenen Geschmack ein Programm zusammenstellen.
Google wird uns noch mal beschäftigen, aber es ist ja noch mehr passiert diese Woche. Ich würde gerne zum nächsten Thema übergehen. Es hat nämlich etwas mit dem zu tun, was wir hier gerade machen und was ihr gerade hört zu Hause. Podcasts. Es gibt nämlich Leute, die sagen, Podcast ist ein Begriff, wo Podcast schadet, beziehungsweise wo uns daran hindert, über ein gewisses Niveau rauszukommen. Das sagt eigentlich nicht irgendein dahergelaufener Hans Wurst, sondern immerhin die Podcasting Personality of the Year. Der Herr Leo Laporte, er ist durchaus aber ein bekannter Podcaster, also mindestens in Amerika sehr bekannt. Seine Podcasts werden von 300'000 und noch mehr Leuten gehört jeweils, also ist wirklich ein big name. Und er sagt, ich möchte eigentlich lieber, dass wir dem Netcast sagen, statt Podcast. Und seine Begründung ist die, bei Podcast denken alle eigentlich immer an iPod. Und er sagt, mir begegnet ständig Leute, die sagen, ich würde total gerne mal deinen Podcast hören, aber ich habe kein iPod. Das ist der eine Grund. Und der andere ist, dass Apple den Begriff dermaßen vereinnahmt hat, dass andere Hersteller sich jetzt quasi sträuben, den ebenfalls einzusetzen. Also zum Beispiel Microsoft, der ja demnächst einen eigenen MP3-Player rausbringt. Auf dem MP3-Player wird es kein Menü oder irgendetwas geben, das heisst Podcast.
Aber Microsoft hat immer die Fähigkeit gehabt, alles anders zu benennen, oder? Also unabhängig davon.
Sie tun es eben nicht einmal. Das Interessante ist, es ist eben noch schlimmer, sie nennen es nicht einmal anders benennen, sondern sie tun es einfach Es gibt es einfach nicht. Mhm. Es ist auch in der Software, dazu, wo dazugehört, kein Podcast-Verzeichnis oder irgendetwas drin, wie es im iTunes gibt.
Ich glaube, den Sprachgebrauch der Leute kann man eh nicht steuern. Und wenn sich das als Podcast etabliert, dann etabliert sich das als Podcast, so wie sich iPod quasi als Gattungsbegriff etabliert für ein mobiles Musikwiedergabegerät, wo man digitale Dateien drauf tut. Und so gesehen finde ich das ein bisschen eine nutzlose Diskussion eigentlich. Und Netcast finde ich keinen guten Begriff. Da denke ich eher an ein Webradio, an einen gestreamten Inhalt.
Aber ich frage mich, warum muss man sich unbedingt einen neuen Begriff ausdenken? Also egal, ob man jetzt sagt Podcast oder Netcast oder Blafaselcast, es ist doch einfach ein bisschen eine andere Form von Radio. Egal über welchen Kanal dass ich das höre, egal ob ich das auf einen mobilen Player runterlade und im Tram oder im Auto höre oder ob ich daheim am Rechner sitze.
Also mich dunkt auch, wie auch immer, ob man jetzt der Meinung ist, dass Podcast gut ist oder nicht, eben das Steuern dunkt mir eigentlich ziemlich unrealistisch.
Also ich würde auch sagen, es ist vor allem einfach zu spät, um das nochmal zu kehren.
Kommt noch dazu, das grösste Register von solchen Angeboten halt im Moment, glaube ich, immer noch von Apple bereitgestellt wird über iTunes, also sprich der grösste Index. Und dass Apple gerne den Begriff Podcast möchte aufrechterhalten, das scheint mir eigentlich ziemlich offensichtlich.
Dann kommen wir doch zu der nächsten kurzen News. Erinnert sich jemand an Eudora?
Ja, eines von meinen ersten Mail-Programmen.
Genau. Diese Woche haben sie herausgegeben, sie wollen jetzt in Zukunft das als Open Source weiterentwickeln, zusammen mit Mozilla und Thunderbird. Also den Leuten, die auch den Firefox machen. Das ist ein bisschen ein Verzweiflungstat, oder nicht?
Der Anbieter ist ja Qualcomm. Das ist was, eine texanische Firma, glaube ich, wo Eudora noch nie reingepasst hat. Die sind im Hardware-Business tätig, die sind im Lizenz-Business tätig. Ich muss selber sagen, ich habe sehr schlechte Erinnerungen an Eudora, weil das einzige Mal, als ich es ausprobiert habe, hat es mir irgendwie ein halbes Jahr Mail-Archiv zerschrottet. Dass das bei Mozilla untergebracht worden ist, das ist wahrscheinlich einfach, ja, Mozilla hat nicht böse werden und hat gesagt, wir dürfen das bei uns unterstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen,
ich dass Mozilla so gefragt, Foundation... Was bringt das Mozilla? Die haben ja ihr Thunderbird, das funktioniert soweit, ist ja eigentlich auch okay.
Aber es ist, also was zum Beispiel die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist natürlich Thunderbird viel besser als Eudora. Und ich kann mir vorstellen auch vielleicht, dass sie den Code mal durchforsten und schauen, ob da noch etwas Brauchbares ist. Also ein bisschen Leichenflederei, sage ich jetzt mal böse, aber Eudora, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Ich glaube auch, dass es ein Dead End ist und dass das jetzt einfach, wie soll ich sagen, so beerdigt man heute, glaube ich, Software, die kommerziell nicht erfolgreich war. Man macht jetzt Open Source. Das ist auch nicht schlecht.
Kommen wir nochmal zurück zu Google. Die haben diese Woche nicht nur andere Firmen gepostet, sondern die haben auch neue Software rausgegeben. Ein Online-Office quasi, bestehend aus einer Textverarbeitung und einer, glaube ich, relativ rudimentären Tabellenkalkulation. Hat jemand von euch die schon genauer angeschaut?
Genauer nicht, weil ich das jetzt technisch auseinandergenommen hat, aber ich habe mit beiden geschafft.
Ja.
Und bin sehr überrascht gewesen, wie gut das ist, vom Handling her, obwohl es noch arge Ecken und Kanten natürlich drin hat. Aber ich bin auch überrascht gewesen, wie deutlich das der Unterschied zu einer Desktop-Applikation immer noch spüren.
Also ich habe früher, das Writely hat es ja früher geheißen, die sind ja von Google gekauft worden und das ist das, was jetzt die Textverarbeitung ist. Die habe ich schon früher sehr gut gefunden.
Und wenn man sich überlegt, wie die ersten Textverarbeitungen unter Windows ausgesehen haben, dann muss man sagen, ja, das hat jetzt ein paar Jahre gebraucht, aber wenn das die gleiche Entwicklung nimmt, dann können wir durchaus damit rechnen, dass es in ein paar Jahren Software dann tatsächlich einfach im Netz gibt. Es gibt gute Gründe, denke ich, warum so Applikationen im Netz nützlicher sind als allein auf dem Desktop.
Also ich würde sagen, für viele Leute langt das.
Es langt absolut. Und dass eben Google sich dass so Produkte evolutionär quasi weiterentwickelt werden, das ist ja genau eine der Stärken von Google. Mit ihren Produkten, die sie zwar im Eternal Beta-Stadion drin haben, die also nie wirklich fertig sind, aber doch immer wesentliche Schritte vorwärts machen. Weil Google eben sehr viele, sehr gute Leute hat.
Und das Schöne ist ja, man muss nichts installieren, oder? Also das heisst,
ich rufe einfach mein Dokument,
den Browser auftun, mein Dokument auftun und da ist es. Und dann ist es halt gerade schön in der neuen Version. Es ist auch schon konvertiert, da muss ich nichts mehr selber unternehmen. Es kommt noch etwas anderes dazu, wenn die ganze oder die Mehrheit von der Logik und von dem, was eigentlich Rechenleistung braucht, auf dem Server passiert, dann kann ich in längere mehr mit einem Thin Client, wie man so schön sagt, also mit einem dünnen, ganz einfachen Client, sprich mit einem Computer, der vielleicht nichts anderes kann als einen Browser, auftun und bedienen, sprich kein Betriebssystem, damit ein Haufen Sicherheitsprobleme nicht mehr, ein Haufen Installationsprobleme nicht mehr und eben nicht einmal irgendwelche Software, die darauf installiert sind, sondern eigentlich einfach eine Maschine, die einen Browser drauf hat und sonst gar nichts.
Gut, also die Frage ist, wer will so ein Thin Client? Also von dem reden wir ja schon seit wie vielen Jahren? Mindestens 10,
ja,
oder? Und der Network, PC und weiss Gott was alles, es ist ja dann alles gleich nicht gekommen. Die Leute wollen eine Kiste, wo alles drauf ist und wo alles kann. Und schlussendlich, wenn sie ja dann gleich wird.
Und es scheitert daran, dass sie nicht ihr ein tolles Spiel installieren können.
Ja, außer das ist dann einfach im Netz auch verfügbar und bessere Spiele. Die neueste Lara Croft ist dann halt sowieso nur noch eigentlich online verfügbar. Das ist das eine. Und das zweite, und das ist nicht zu unterschätzen, das übersieht man gern, Batterie hebt viel, viel, viel länger, wenn man nicht mehr sehr viel CPU-Leistung braucht lokal, sondern eigentlich nur noch muss Transmission machen, sprich also die Übertragung von diesen Daten. Und damit kann es sein, dass man plötzlich dann tagelang mit einem Laptop kann durch die Land ziehen, arbeiten und trotzdem immer alles dabei haben. Also von dort her, ja, es hat es bis jetzt nicht gegeben. Und ja, es ist eine alte Story. Das hängt aber damit zusammen, dass wir natürlich einfach bis jetzt die Bandbreiten nicht wirklich gehabt haben und auch die Browser bzw. so die gemeinsame Plattform, wo jetzt eben der Browser ist, in dem Ausmaß nicht gehabt haben, wie wir ihn heute haben. Also da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Wenn irgendjemand die Hardware baut, die das ausnützt, dann halte ich es zumindest für möglich, dass es da ganz neue Paradigmen gibt, von denen wir werden arbeiten. Das ist nicht in einem Jahr und auch nicht in zwei Jahren. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob nicht in 5 oder in 10 Jahren die Leute sich werden fragen, was ein Harddisk ist, weil es schlicht und einfach schon lange keiner mehr gesehen hat.
Ich glaube, es wird auch kein Entweder-Oder sein, sondern es werden sicher so die beiden Modelle, also Software als Dienst über den Browser und Software installiert auf dem Computer, sicher parallel auch existieren.
Also was ja auch noch interessant ist, dass vor ein paar Jahren die Leute noch extrem Bedenken hatten, irgendetwas vom Internet zu speichern und heute schmeissen sie ihre Daten überall drauf. Die Bedenken werden offenbar immer kleiner.
Ich weiß nicht, ob sie kleiner werden. Ich denke, sie werden anders. Es kommt auch sehr darauf an, mit was für Daten dass man zu tun hat. Wenn man eine Firma Siemens ist, wo Konstruktionspläne für einen Hochgeschwindigkeitszug muss man anders schicken, wo durchaus eine gewisse Konkurrenz da ist, wo interessiert ist, den Chinesen auch einen Hochgeschwindigkeitszug zu verkaufen. Dann hat man wahrscheinlich andere Bedürfnisse, als wenn man, ich nehme jetzt ein bisschen ein doofes Beispiel, der ID-Partner, wo gewisse Mails vor dem anderen geheim halten will. Man hat ganz andere Angreifer, potenzielle, gegen die man sich eigentlich müsste oder möchte schützen.
Und damit sind wir definitiv mitten in unserem Hauptthema. Google wird immer mehr zu einer gigantischen Datensammelmaschine. Bald weiss niemand mehr über uns, weder Google. Macht euch das Angst?
Ich glaube, die ganzen Datensammelfirmen, die sonst schon in der Schweiz aktiv sind, also in der Schweiz wäre das Schober zum Beispiel oder ähnliche Datenräuber, haben wahrscheinlich wesentlich genauere Daten über uns, als Google das hat. Wenn eine Schmiede auf dem Dach des Hauses ist, wissen Sie, das ist einer, der eine Schmiede hat. Oder das kenne ich aber trotzdem. Ja. Wenn ein Haar rundherum ist, dann kann man davon ausgehen, da ist vielleicht ein Hund rum, dann könnte man vielleicht Hundefutter verkaufen. Da darf man also nicht unterschätzen, was es sonst neben dem, was bei Google relativ gut bekannt ist, sonst noch an Datensammelaktivitäten gibt. Oder natürlich klassisches Beispiel Krankenkassen. Von dem her finde ich Google eigentlich lobenswert, weil Google recht offen kommuniziert, was passiert mit den Daten. Sie sagen, wenn du ein Google-Mail-Account hast, dann läuft dort die Maschine nebendran, die passend zum Mail-Inhalt an die Werbung einblendet. Was besonders interessant ist, wenn man den Spam-Ordner anschaut, weil er dann auch zum Spam noch eine passende Werbung dazu anbieten für blaue Pillen für Männer zum Beispiel. Insofern ist Google ihrem Motto von Do No Evil bisher eigentlich recht gut nachgekommen.
Bisher, aber wer sagt, dass das so bleibt? Das ist quasi ein Vorschussvertrauen, wo jeder Nutzer von Google entgegenbringt.
Die Frage stellt sich eigentlich dann vor allem dann, wenn man nicht mehr weg kann. Also ich meine, solange ich einfach kann sagen, solange das alles gut ist, dann ist das kein Problem. Und wenn dann irgendwie die amerikanische Regierung einen Deal abschließt mit Google, dass die Daten mit offengelegt werden gegenüber einer Administration, dann kann ich mir dann immer noch überlegen, ob ich dann weiter mitmachen oder nicht.
Jeder Provider in der Schweiz ist verpflichtet, Einrichtungen vorzuhalten, damit der Dienst für besondere Aufgaben in Bern angeblich auf richterliche Anordnungen, die nicht können überprüft werden können, Real-Time-Zugriff auf E-Mail-Verkehr hat. Das ist wesentlich heikler als der Dienst, wie Google heute läuft. Weil das ist geheim, da gibt es kaum eine demokratische Kontrolle darüber. Der Strafkatalog, wo das soll können angewendet werden, wird mit jeder Gesetzesrevision erweitert. Das ist, weil es sehr im Geheimen abläuft, in meinen Augen, wesentlich gefährlicher als das, was eine Firma macht, die einen Ruf zu verlieren hat.
Also man könnte das überspitzt sagen, da uns vom Staat eh noch viel Schlimmeres blüht, können wir das einfach quasi so in Kauf nehmen. Oder anders gesagt, vielleicht in Zukunft ist Privatsphäre sowieso
ab. So fatalistisch würde ich gar nicht aufgeben. Es gibt Sachen, die ich schlicht und einfach nie auf meinem Computer drauf habe, weil ich finde, das betrifft nur mich. Das ist vielleicht sogar eine handgeschriebene Notiz. Also ich würde jetzt Privatsphäre schon nicht gerade abschreiben. Ich bin der Meinung, dass man sehr differenziert, wenn man etwas macht, sich muss überlegen, was es bedeutet und was es potenziell bedeutet. Und das ist manchmal ein bisschen viel Arbeit. Aber bei den meisten Sachen, die ich aufschreibe, muss ich einfach sagen, das ist völlig wurscht, wenn jemand die Notizen in die Hände bekommt oder die Fotos oder was es dann auch immer ist. Es ist natürlich eine Illusion zu meinen, wenn ich etwas auf meinem lokalen PC habe, sehe ich das heute noch sicherer oder sehr viel sicherer, als wenn es irgendwo in einer Datenbank auf einer Website gespeichert ist. Weil, wer sagt, dass mein PC nicht mit einem Trojaner, einer Backdoor, die irgendwo erzwungen oder gut geheissen wird, nicht schon lange versucht ist und irgendwelche Leute auf meine Daten herumgrübeln.
Du betreibst ja mit deinem Unternehmen snapmania.com. Das ist eine Foto-Webseite, also quasi wie eine Fotoverwaltung im Internet. Mhm. Erlebst du dort, dass die Anwender, Nutzer von dieser Webseite sich dieser Problematik bewusst sind?
Gut, die Seite, einer der wichtigen Aspekte von dieser Seite ist ja, dass man Bilder mit anderen teilt. Wenn man es mit anderen teilen will, dann will man es vielleicht nicht gerade mit der Welt teilen, aber grundsätzlich mal mit dem Personenkreis, der so zum engeren Umfeld oder zum weiteren Umfeld von der Party zum Beispiel gehört. Und ich glaube, dort ist es einen Weg mal schon gerade ein bisschen nicht so problematisch. Wenn ich aber irgendwie ein Foto habe, das irgendetwas zeigt, sei das eine Erfindung oder einen Beweis darstellt von irgendetwas, dann wird es natürlich sehr viel kritischer. Und dort bin ich schon der Meinung, dass man sich bei diesen Sachen das auch muss überlegen muss. Ob unsere User das machen oder nicht, weiss ich schlicht und einfach nicht. Mhm. Und zwar ganz einfach darum, weil wir die Fotos nicht anschauen. Mhm. Man überschätzt gerne das Interesse, das andere Leute an relativ triviale Fotos haben.
Ich sehe es aber auch, dass Anwender in einem geschäftlichen Umfeld ähnliche Probleme haben, die anders gelagert sind, weil dort ihr mal noch ein Administrator gezwungen ist oder einen Auftrag hat, gewisse Sachen anzuschauen. Also klassischer Fall, ich bin unter anderem für das Pflegen von einem Spamfilter zuständig und Leute schicken mir Sachen, die fälschlicherweise als Spam markiert worden sind. Und da hat es zum Teil enorm persönliche Daten drin. Wo ich mich dann frage, was mache ich jetzt mit diesen Daten? Die haben mir das eigentlich geschickt, weil ja, es ist ein Fehler passiert, hat nicht so ein Spam markiert werden.
Also darum eben meine Empfehlung, heikle Sachen gehören letztlich nicht auf dem Computer.
Ich denke, wir sind generell in so einer kleinen gespaltenen Situation. Also einerseits machen sich die Leute Sorgen um all die Horrorszenarien von Überwachung und Zeugen und Geschichten. Und auf der anderen Seite leben wir in einer total exhibitionistischen Zeit. Wenn du nicht einen Blog hast und 7 Pages auf MySpace und weiss Gott was und nicht 5 Paparazzi dir hinten reinrennen jeden Tag, bist du ja eigentlich niemand heute. Wir wollen ja eigentlich fotografiert und aufgenommen und überwacht und weiss Gott, was alles wird.
Aber unter eigener Kontrolle. Wenn der Paparazzi dann im Schlafzimmer steht, dann hat man ihn nicht mehr gern.
Vielleicht vorher schon ein bisschen, aber...
ich sehe es mehr als Selbstdarstellung, also im Sinne von, ich
Absolut.
Bin auch jemand, ja. Ich bin da. Es ist für mich mehr ein Landnähe. Das hat ja auch natürlich immer etwas Selbstdarstellerisches, gleichzeitig ja. auch etwas ja. beitragend, selbstverständlich. Das ist ja auch so weit so gut. Was mich dünkt, ist, es gibt einen Unterschied zwischen den Kulturen, dünkt es mich manchmal. Also was ich feststelle, ist einfach, dass die US-Amerikaner einen enormen Selbstdarstellungsdrang haben, wirklich. Also das fällt mir auch in der persönlichen Begegnung sehr oft auf. Und es ist immer ein bisschen schwieriger, so Verallgemeinerungen zu machen. Aber eine Tendenz dünkt mich eigentlich sehr deutlich erkennbar. Und die Europäer, die Schweizer vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, die sind doch tendenziell eher ein bisschen verschlossen. Und die Schizophrenie ergibt sich für mich mehr zwischen diesen Kulturen. Wir gehören zu zwei Kulturkreisen in einem gewissen Sinn. Also wenn wir uns im Internet bewegen, dann sind wir so ein Teil von dieser Google MySpace-Geschichte und benehmen uns dann auch entsprechend. Und gleichzeitig haben wir immer noch so ein bisschen das Herz von ich mache meine Türen zu und dann geht eigentlich niemand mehr irgendetwas an und auch nicht, wie viel Liter Milch dass ich trinke und ich weiss nicht, was noch sonst alles.
Abschliessend kann man sagen, für all die gerne Privatsphäre haben, sollten sich einfach wirklich sehr gut überlegen, was sie auf irgendeinem Computer tun und was nicht. Und ich glaube, alles, was man irgendwo in ein Netz schickt, sei das ein Handynetz oder ein Internet oder irgendwo, muss man sich einfach bewusst sein, geht durch ganz viele Punkte, wo das ganz viele Leute können, wenn sie wollen, anschauen.
Zum Schluss ganz konkret, wie schützt ihr euch?
Ich tue mich selber schützen, indem ich meinen eigenen Mail-Server betreibe. Für mich und so, meine Familie und so, was rundherum ist. Und dass ich auf dem Mail-Server schaue, dass möglichst viel verschlüsselt wird.
Meine Empfehlung wäre, wenn man das Bedürfnis hat, digitale Daten für sich selber alleine zu haben, einen separaten Laptop, einen alten PC zu nehmen, den vom Internet zu trennen und dann halt einfach nur noch mit CDs oder anderen Mitteln zu füttern, weil so geht es garantiert nicht mehr nach außen weg.
Wunderbar. Ich glaube, da schließen wir ab. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen sind. Dir, Matthias, auch ganz, ganz gute Besserung mit deinen beiden Armen. Wir hoffen, dass wir dich das nächste Mal sehen und hören, dass die Gadgets auch gewirkt haben. Und auch dir, Matthias Leise, vielen Dank. Okay. Gute Zeit und bis bald. Ganz zum Schluss noch zwei Hinweise für unsere Hörer. Alle, die uns Feedback schicken wollen, sagen das Fragen, Kritik, Wünsche, die sollen das bitte per E-Mail machen, und zwar an digital@tagesanzeiger.ch. Ganz einfach digital@tagesanzeiger.ch. Die Adresse findet ihr auch noch auf unserer Webseite tagi.ch/digitalk.
Besonders freuen wir uns natürlich über MP3-Dateien, die wir dann gerade im O-Ton in unserem Podcast einbinden
können. Nächste Woche geht's. Machen wir neu. Nächste Woche dreht sich im Digitalk alles um Musik. Wir haben einen Profimusiker eingeladen, der sich auch in Unterhaltungselektronik sehr gut auskennt und jemanden, der mit MP3-Player sein Geld verdient. Bis dahin, euch allen eine ganz gute Zeit. Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.
Das war der Digitalk vom Tagesanzeiger, präsentiert vom Comparis Pricefinder, dem Vergleich für Unterhaltungselektronik auf dem Handy. Merci fürs Abladen von Tagi.ch und eine gute Woche.